Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Rechtsextremisten, die schmieden brutale Deportationspläne. Wir gehen auf die Straße, demonstrieren und die Politik, die möchte jetzt auch nochmal nachlegen, sagt Innenministerin Nancy Faeser.
Wir wollen diese rechtsextremistischen Netzwerke zerschlagen. Wir wollen alle Instrumente des Rechtsstaates nutzen, um unsere Demokratie zu schützen.
Faeser hat heute 13 Maßnahmen gegen Rechtsextremismus vorgestellt und die schauen wir uns hier gleich genauer an. Und wir gucken, was wir machen können, wenn uns wieder mal so eine richtig unangenehme Parole im Alltag begegnet. Ich meine, ihr kennt das. Dann kommt da sowas wie, ja, wenn noch mehr Geflüchtete ins Land kommen, dann trauen sich Frauen bald nicht mehr auf die Straße. Und wir stehen da blöd und uns fällt nichts ein, was wir so richtig dazu sagen können. Gibt da super Tricks. Hier gleich bei uns. Und auch für alle, die noch ein bisschen durchhängen, so in Sachen Karneval bzw. Fasching haben wir was. Tipps, wie ihr euch wieder herstellen könnt.
Finger weg auf jeden Fall von fettigen Sachen, also mal eine Zeit lang auf Pommes und Burger verzichten.
Das und mehr unsere Themen heute im Update-Podcast vom 13. Februar. Ich bin Ilka Knigge, kommt gut durch die nächste halbe Stunde.
Deutschlandfunk Nova.
Unglaublich viele Menschen sind ja in den letzten Wochen demonstrieren gegangen gegen Rechtsextremismus.
Weil wir gegen Nazis sind und nicht wollen, dass die AfD regiert in Zukunft.
Ich bin dafür, dass die Geschichte von 1933 sich nie wiederholen darf und egal was kommen darf, dass sich alle Menschen dagegen stellen werden.
Ich wäre eines der ersten Menschen von vielen, die abgeschoben würden.
Und weil viele Angst um die Demokratie haben, hat heute Bundesinnenministerin Nancy Faeser 13 Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Fake News vorgestellt.
Wir wollen diese rechtsextremistischen Netzwerke zerschlagen. Wir wollen alle Instrumente des Rechtsstaates nutzen, um unsere Demokratie zu schützen.
Wie genau die Maßnahmen aussehen, darüber spreche ich mit Gudula Geuter aus unserem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Gudula, die Bundesinnenministerin, hat heute gesagt, die Vernetzung der Rechtsextremen sei eine Gefahr. Was meint sie genau?
Sie meint eigentlich Ähnliches, was auch schon Horst Seehofer meinte, CSU, ihr Vorgänger als Bundesinnenminister, der immer wieder sagte, Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung für die Sicherheit. In dem Vorwort zu diesem Maßnahmenpaket heißt es jetzt, die Gefahr sei eben besonders gegeben durch die Zielrichtung, die Demokratie abzuschaffen, ebenso wie durch Straftaten, die als politisch motivierte Delikte begangen werden und auch die nationale und internationale Vernetzung. Das heißt also, sie meint sehr breites und entsprechend breites auch dieses Maßnahmenpaket.
Sie möchte Rechtsextreme auch entwaffnen, weil sie als so gefährlich einstuft. Wie soll das passieren?
Es gibt einen schon älteren Entwurf für ein neues Waffenrecht, der derzeit in der Koalition noch umstritten ist. Und das ist das, was sie meint. Darauf hat sie hingewiesen. Und das Ziel ist, dass es ein größeres Gewicht oder eine strengere Zuverlässigkeitsprüfung im Waffenrecht geben soll. Und zwar soll schon, wenn eine Bestrebung ein Verdachtsfall ist, das der Grund sein für einen möglichen Entzug der Waffenerlaubnis. Bestrebungen heißt das immer, was der Verfassungsschutz so einordnet. Das sind dann eben Organisationen, die explizit richtig eingestuft und benannt sind. Und die Verdachtseinstufung ist eben eine sehr viel frühere Einstufung als die Einstufung als gesichert rechtsextrem. Mhm.
Es geht auch ums Geld bei Faesers Plänen. Sie möchte Finanzströme der Rechtsextremen aufdecken. Sie hat gesagt, follow the money heute in dieser Pressekonferenz. Was ist denn da ihr Ziel?
Da geht es um die Kompetenzen des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das ist eine Sache, die, finde ich, noch ein wenig vage und auch vielleicht nicht ganz unproblematisch ist. Und zwar darf der Inlandsgeheimdienst bisher, wenn es darum geht, Finanzströme aufzudecken, also da reinzuschauen, nur tätig werden, wenn eine Bestrebung besonders vorwerfbar handelt, durch Verhetzung oder durch Bezug zu Gewalt. Und geht es nach der Innenministerin, dann soll in Zukunft das Gefährdungspotenzial genügen. Das ist also die Möglichkeit einer Bestrebung auf gesellschaftliche Prozesse zu wirken. Das ist also einerseits mehr, weil man das nur kann, wenn man eine bestimmte Größe und Wirkmächtigkeit erreicht. Andererseits eben aber, was diese Vorwerfbarkeit betrifft, weniger.
Die Maßnahmen, die hat sie ja gemeinsam mit den Chefs von Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt vorgestellt. Und es ging auch um eine Früherkennungseinheit. Wie soll die agieren? Wie müssen wir uns das praktisch vorstellen?
Das Ziel ist mehr oder weniger klar. Es soll gehen um die ausländische Einflussnahme und Desinformation und die soll frühzeitig erkannt werden. Was klar ist, ist, dass in dieser Früherkennungseinheit mehrere Behörden beteiligt sein sollen. Da hast du die zwei schon genannt. Auch mehrere Ministerien unter dem Dach des Bundesinnenministeriums. Was das dann aber heißt, wie man das macht und wie das organisiert wird, das ist auch auf Nachfrage sehr vage geblieben.
Insgesamt sind es ja diese 13 Maßnahmen, die sie heute vorgestellt hat. Ab wann sollen die denn dann gelten? Jetzt hast du eben schon gesagt, manche von denen waren schon auf dem Weg oder sind es?
Einige gibt es schon, wie die Meldestelle gegen Hass im Netz. Da sagt sie nun, die soll weiterhin arbeiten und auch ausgebaut werden. Andere sind konkret auf dem Weg, wie zum Beispiel auch die Reform des Bundesdisziplinarrechts. Da geht es also um die Frage, wie man mit Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst umgeht. Das tritt ohnehin am 1.4. in Kraft. Und dann gibt es eben anderes, für das sie, wie gesagt, auch gar nicht unbedingt zuständig ist, das also gar nicht in ihrer Hand liegt. Das heißt, das ist wirklich ein ziemlich bunter Strauß an Maßnahmen, was sie da vorgestellt hat.
13 Maßnahmen hat sie vorgestellt. Gegen Rechtsextremismus, die Innenministerin Faeser. Gutula Goethe aus unserem Hauptstadtstudio hat erklärt, was da genau geplant ist. Rechtspopulistische Aussagen treffen einen ja manchmal auch so ganz unvorbereitet. Da sitzt man mit dem Onkel an der Kaffeetafel und auf einmal legt der los, sowas wie, ja, diese ganzen Demos gegen rechts, die Leute, die sind doch bezahlt und die wurden da mit Bussen hingekarrt. Und man sitzt da mit einem Stück Zimtschnecke im Mund und denkt sich, oh nee. Ich habe da jetzt eigentlich gar keinen Bock, mit dem drüber zu reden. Solltet ihr aber. Das sagt jedenfalls die Initiative Kleiner 5. Die setzt sich dafür ein, dass wir genau solche Gespräche über rechtspopulistische Aussagen nicht vermeiden und hat Tipps ins Netz gestellt, wie man am besten solche Unterhaltungen führt. Miriam Elsässer engagiert sich ehrenamtlich bei Kleiner 5 und sie ist beruflich, das nur der Vollständigkeit halber, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei einem Bundestagsabgeordneten von den Grünen. Frau Elsässer, warum ist es wichtig, dass wir mit Leuten über ihre rechtspopulistischen Aussagen sprechen?
Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das tun, um das nicht so stehen zu lassen. Wenn man etwas sagt und man bekommt darauf keine Widerworte, kann man ja auch schnell denken, dass das irgendwie Konsens ist oder dass das Gegenüber da zumindest keinen Einspruch hat. Und schon allein deswegen sollte man da auf jeden Fall drüber sprechen. Zusätzlich ist es natürlich auch häufig so, dass bei solchen Aussagen auch Menschen irgendwie angegriffen werden, auch vielleicht Menschen, die gar nicht im Raum sind, so wie Geflüchtete oder Menschen mit Migrationshintergrund, und sich mit denen dann zu solidarisieren, ist auf jeden Fall sehr wichtig.
Aber ich könnte ja sagen, das ist mir zu blöd, ich stehe auf und gehe raus. Aber Sie sagen, man soll lieber radikal höflich ein Gespräch suchen. Lassen Sie uns doch mal diese Situation nehmen und das mal so ein bisschen durchgehen. Wie mache ich das dann? Also der Onkel sagt, die Leute, die dagegen rechts demonstrieren, die sind gekauft, wurden dahin gekarrt. Was mache ich?
Das kommt so ein bisschen drauf an, wen man da gegenüber hat. Also wenn man jetzt jemanden hat, wo man weiß, naja, der will mich eigentlich nur provozieren, dann sollte man sich da auf gar keinen Fall drauf einlassen. Oder hat er tatsächlich irgendwelche Sorgen im Hintergrund, auf die man eingehen könnte? Das sind so Fragen, die man sich stellen sollte. Mhm. Also ist es jetzt gerade so der richtige Zeitpunkt, mit ihm darüber zu reden? Und wie spreche ich ihn dann an? Also sage ich, hey, warum sagst du das? Also welche Sorgen hast du, die dahinter stecken? Oder auch, ich sehe das anders. Das kann man natürlich auch sagen, wenn man das anders sieht. Aber man sollte immer die Möglichkeit lassen, dass der andere auch darauf antwortet. Weil man will ja ins Gespräch gehen. Man möchte ja sich jetzt mit dem anderen auch auseinandersetzen und nicht einfach nur sagen, nee, sehe ich aber anders und dann ist gut.
Wie macht man das dann im Gespräch? Weil was mir und vielleicht ja auch anderen oft passiert ist, dann kommt so eine Aussage, sagen wir mal, abgelehnte Asylbewerber sitzen beim Arzt, lassen sich die Zähne neu machen und die Deutschen bekommen keine Termine. Ich weiß dann eigentlich, oh, das ist nicht wahr. Und ich hätte dann eigentlich immer ganz gerne so die Gegenfakten parat. Hat man in dem Moment aber meistens nicht. Wie geht man dann vor in dem Gespräch?
Das stimmt. Man hat die Gegenfakten meistens nicht. Und häufig ist es auch nicht so klug, sich auf so eine inhaltliche Diskussion einzulassen, wenn man sich da nicht wirklich gut auskennt. Deswegen wäre es tatsächlich besser, da auf eine emotionale Ebene zu gehen. Also vielleicht dem anderen zu sagen, naja, denk doch mal drüber nach, wenn du jetzt in einem anderen Land wärst, Zahnschmerzen hättest, dann willst du doch auch zum Zahnarzt gehen. Ah, also eher so ein bisschen auf die Ebene. Stell dir doch mal vor, wie das ist. Oder halt auch zu fragen, naja, was hast du denn eigentlich dagegen, wenn Leute hier zum Zahnarzt gehen würden? Also jetzt vielleicht gar nicht sagen, ich weiß, die gehen alle zum Zahnarzt, weil vielleicht weiß man es ja nicht, sondern halt vielleicht auch fragen, was ist deine Sorge eigentlich hinter dem, was du da gerade ausgesprochen hast?
Ja, und wie geht man dann um, wenn dann diese Sorge kommt?
Also eigentlich sollte man immer ruhig bleiben, ganz egal, welche Gespräche man führt. Das ist bei manchen Themen nicht ganz so einfach, weil man da ja selber auch irgendwie tief drin steckt und emotional wird. Aber dann besser nochmal durchatmen und versuchen, sehr sachlich damit umzugehen und sich nicht provozieren zu lassen. Es gibt natürlich auch Leute, die haben ein sehr gefestigtes, menschenfeindliches Weltbild. Da sagen wir dann auch, wenn man das merkt, dann lohnt es sich vielleicht am Ende nicht, sich in dieses Gespräch reinzugeben. Aber die meisten Leute, mit denen man redet, sind ja eigentlich nicht so, sondern sind eigentlich eher entweder verunsichert oder sind vielleicht so ein bisschen auf dem Weg zu einem gefestigten Weltbild, aber kann man trotzdem noch irgendwie ansprechen und auch noch irgendwie erreichen.
Ja, und wie ist da Ihre Erfahrung? Was kann das dann bringen, wenn man in so einem Gespräch versucht herauszufinden, was das Gegenüber gerade bewegt? Also kann man da jemanden umstimmen oder wofür sorgt man dann in dem Moment?
Also umstimmen, das weiß man ja immer nicht so genau. Ich meine, meistens geht man ja nicht aus einem Gespräch raus und einer hat gesagt, ja stimmt, jetzt sehe ich das irgendwie anders.
Ja, genau, ja.
Sondern eigentlich ist es ja eher so, dass man sich halt austauscht und dann geht man auseinander und dann wirkt das ja aber meistens in den Menschen auch noch nach, worüber man sich da unterhalten hat.
Also ihr müsst gar nicht alle Fakten parat haben, wenn jemand eine rechtspopulistische Aussage trifft, sondern es lohnt sich manchmal, auf die emotionale Ebene zu gehen und mal zu horchen, was da eigentlich für Ängste vielleicht schlummern, sagt Miriam Elsässer von der Initiative Kleiner 5. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hallo? Ist da jemand? In manchen Büros in Deutschland, da können wir gerade echt diese Frage stellen. Vor allem so montags und freitags. Ich meine, wer kommt da schon rein? Homeoffice ist ja viel gemütlicher. Doch das finden nicht alle Firmen gut. Ein paar, die überlegen deshalb jetzt, eine Büropflicht einzuführen oder eben die Leute irgendwie anders dazu zu kriegen, dass sie wieder zur Arbeit kommen. Welche Pläne es da gibt und wie die diskutiert werden, das hat Ann-Kathrin Beck aus der ARD-Finanzredaktion recherchiert. Ann-Kathrin, der deutsche Softwarekonzern SAP zum Beispiel, der hat ja angekündigt, dass sie eine Büropflicht einführen wollen, zumindest an 3 Tagen. Warum?
Ja, das haben wir SAP auch gefragt und die haben uns geantwortet, dass sie davon überzeugt sind, dass die Arbeit im Büro wichtig ist, um Mitarbeiter zu motivieren, um einen engen Draht zu den Kollegen herzustellen und zu entwickeln. Denn nur so könne die Produktivität und auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter gefördert werden. Aber wir haben auch mit dem Betriebsratschef von SAP gesprochen, der ist davon überhaupt nicht überzeugt. Der unterstellt dem Chef von SAP, Christian Klein heißt der sogar, dass er einfach seine Mitarbeiter besser kontrolliert möchte und sie deshalb zurück ins Büro holt, eben weil er dann mehr Einfluss auf die Leistungen der Mitarbeiter hat.
Es ist aber nicht das einzige Unternehmen mit solchen Plänen. Wie sehen denn da die Zahlen aus?
Nein, SAP ist da absolut kein Einzelfall. In den letzten Wochen und Monaten haben immer mehr Unternehmen angekündigt, ihre Mitarbeiter zurück ins Büro zu holen. Zum Beispiel Amazon, die haben das sogar schon im Juli vergangenen Jahres angekündigt. Aber auch UPS, der Paketdienstleister und auch Sam Altman von OpenAI, also dem Unternehmen hinter ChatGPT, die sagten erst vor kurzem wortwörtlich, Homeoffice sei die schlimmste Entscheidung in den vergangenen Jahren gewesen. Also ziemlich heftig diese Aussage, aber man sieht eben auch, dass immer mehr deutsche Unternehmen auf das Büro setzen. Eine Umfrage von einem Beratungsunternehmen zeigt zum Beispiel, dass bereits 33% der befragten Unternehmen eine Präsenzpflicht eingeführt haben und auch weitere 27% wollen das demnächst tun. Also die Tendenz ist ziemlich eindeutig.
Du hast ja auch eine Studie der TU Darmstadt angeschaut und die wollten wissen, wie MitarbeiterInnen zu einer Büropflicht stehen. Was ist denn da das Ergebnis?
Ja, die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass ganze 24% der Beschäftigten sogar kündigen würden, wenn es die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten, nicht mehr geben würde. Und das ist eine ganze Menge. Das zeigt nämlich auch, dass die meisten Beschäftigten also nicht mehr darüber diskutieren möchten oder verhandeln müssen, von wo sie arbeiten. Für sie ist das ganz klar. Sie setzen das bei ihren Arbeitgebern also quasi voraus, dass die Unternehmen Homeoffice anbieten. Und wenn es die Möglichkeit nicht gibt, dann ist es eben ein Kündigungsgrund. Das heißt, Unternehmen, die Homeoffice nicht anbieten, gehen letztendlich ein hohes Kündigungsrisiko ein.
Aber klar ist ja auch, Homeoffice hat nicht nur Vorteile, ne?
Absolut, das betonen ja auch Psychologen immer wieder. Der Austausch im Büro, die Gespräche, die da entstehen, das Miteinander. Das ist eben super wichtig, vor allem für das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Gerade für Berufsanfänger, also für Mitarbeiter, die gerade erst in das Berufsleben eingestiegen sind oder bei einem Unternehmen neu angefangen haben, ist es super wichtig, dass man Kollegen kennenlernt, Chefs kennenlernt, dass man ein Gefühl für Arbeitsabläufe entwickelt. Und da wäre reines Homeoffice sicher nicht der richtige Weg und die optimale Lösung. Aber man muss auch ganz klar sagen, es ist eine sehr individuelle Entscheidung letztendlich. Und die Frage, ob Homeoffice oder Büro, kann sehr, sehr unterschiedlich ausfallen.
Sagt Ann-Kathrin Beck aus der ARD-Finanzredaktion in Frankfurt. Da läuft gerade übrigens eine Fasching-Party bei Ann-Kathrin im Hintergrund. Deswegen war es ein bisschen lauter. Ich danke dir fürs Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr nicht mehr Geld in eure Verteidigung steckt, verteidige ich euch doch nicht gegen Russland. So hat's Donald Trump am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung rausgehauen.
You didn't pay, you're delinquent. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay.
Er will also, sollte er wieder zum US-Präsidenten gewählt werden, NATO-Mitgliedsländer nicht gegen Russland schützen, wenn die nicht so viel Geld in ihre Armeen stecken wie abgemacht. Die Aussage, die hat ziemlich gesessen. Und deshalb wird jetzt auch in Deutschland wieder über das Geld für die Bundeswehr diskutiert. Muss es da noch ein Sondervermögen geben, die Schuldenbremse ausgesetzt werden? Steffen Wurzel aus unserem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio verfolgt die Debatte. Steffen, es geht ja um die 2% der Wirtschaftsleistung, die jedes NATO-Land in die Verteidigung stecken soll. Wo steht Deutschland da gerade?
Tja, bei ziemlich genau 2%. Also Deutschland will dieses Ziel dieses Jahr 2024 erstmals erreichen, seit die NATO-Staaten das Ziel 2002 und dann ja nochmal 2014 mit Ausrufezeichen dahinter vereinbart haben. Also die Bundesregierung hat diese Ansage gemacht. Dieses Jahr schaffen wir das. Hintergrund ist natürlich das bestehende 100 Milliarden Euro Sondervermögen, also diese Sonderschulden für die Bundeswehr. Deswegen steht natürlich eine Menge extra Geld zur Verfügung.
Und wie schnell ist das dann möglicherweise aufgebraucht?
Das ist die Quizfrage. Also alle Expertinnen und Experten sagen so, ja, bis 2027, maximal 2028 wird das reichen, Stand heute. Die letzten 2 Jahre knapp, seit das Sondervermögen da ist oder in der Diskussion ist, ist er schon eine Menge draufgegangen, nur für Inflation und auch für Zinsen, die dafür gezahlt werden mussten. So, und jetzt wird eben schon gerechnet. Verteidigungsexperten sagen, dass dann, wenn es soweit ist, wohl mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich fehlen für die Bundeswehr, wenn dieses 2%-Ziel eingehalten werden soll. Aber der Knackpunkt ist eben die Frage, okay, wie soll das bitteschön alles finanziert werden?
Deswegen braucht es ja auch eine langfristige Lösung und es fallen jetzt wieder Begriffe wie noch ein Sondervermögen oder Aufweichung der Schuldenbremse auch in dem Zusammenhang. Gib uns da doch bitte mal einen Überblick. Was wird da diskutiert?
Genau, du hast die entscheidenden Stichworte eigentlich schon genannt. Also es gibt den Vorschlag des Bundestagsabgeordneten Andreas Schwarz, der ist von der SPD, sitzt im Verteidigungsausschuss und der sagt, okay, wir haben diese sogenannte Schuldenbremse im Grundgesetz stehen, die erlaubt Deutschland fast keine Neuaufnahme von Schulden. Schön und gut, sagt er, können wir auch so lassen, aber lasst uns doch in Anführungszeichen einfach eine Ergänzung reinschreiben, die besagt, dass neue Schulden für Katastrophenschutz und für Verteidigung dennoch okay sind. Mhm. Also so eine Art Bypass, dass man so die Schuldenbremse so aushebeln kann, wenn es um Verteidigung geht. Das hat er der Süddeutschen Zeitung gesagt. Das Problem ist, dafür müsste man das Grundgesetz ändern. Klammer auf, da sehe ich jetzt erstmal keine Mehrheit dafür, Klammer zu. Und Roderich Kiesewetter gibt es noch, der ist Verteidigungspolitiker der CDU. Der hat uns heute gesagt, lasst uns doch dieses Sondervermögen, diese Sonderschulden, also einfach, die es schon gibt, Stichwort 100 Milliarden, einfach verdreifachen. Auch wieder in Anführungszeichen einfach. Mhm. Von 100 auf 300 Milliarden Euro, das sollte dann noch länger reichen. Problem auch hier. Auch das wäre nicht so einfach. Auch dafür müsste man ja das Grundgesetz ändern. Und mein Kollege Jörg hat heute den Finanzminister Christian Lindner bei einer Reise nach Irland begleitet. Und der hat ihn darauf angesprochen, auf das Thema. Und Christian Lindner hat ihm ganz klar gesagt, also das sieht er nicht, dass es da eine Mehrheit für gibt, dieses Grundgesetz so zu ändern.
Gleichzeitig könnte man aber auch ja sagen, das klingt so ein bisschen so, als wenn SPD und CDU sich in diesem Falle einmal einig sind, nämlich dass Deutschland für seine Sicherheit Schulden machen muss. Also du siehst da trotzdem keine Zusammenarbeit bei dem Thema?
Also einig ist da nicht das komplett richtige Wort. Auch in der SPD und bei den Grünen gibt es Politikerinnen und Politiker, denen das alles schon jetzt wieder viel zu weit geht in Sachen Aufrüstung. Ne? Also weitgehend einig, würde ich sagen. Man muss sagen, beim Ziel sind sich tatsächlich die Ampelkoalitionsparteien und auch die CDU-CSU einig. Das Ziel, mehr Geld für Landesverteidigung auszugeben. Ja, also die Linke zum Beispiel ist da nach wie vor dagegen. Aber ja, was den Inhalt angeht, ist es wirklich das Problem mit der Finanzierung. Also es gibt so eine Art Dilemma. Sowohl ja, SPD, Grüne, FDP sagen, okay, 2%-Ziel Bundeswehr müssen wir hinkriegen, auch in der CDU-CSU-Opposition. Aber wie man das erreichen soll, ist eben völlig offen.
Okay, halten wir mal fest. Da steht noch ein großes Fragezeichen. Aber für alle, für die das jetzt ein bisschen abstrakt ist, wenn wir von Ausgaben für die Verteidigung sprechen, erklär doch mal bitte, für was genau wird das Geld bei der Bundeswehr denn überhaupt ausgegeben?
Nehmen wir mal das Beispiel dieses Sondervermögens, Sonderschulden, 100 Milliarden Euro. Waren sind dafür da. Alleine 40 Milliarden davon wurden schon mal verplant für die Luftwaffe. Also zum Beispiel für neue Transporthubschrauber für die Bundeswehr. Die brauchen die seit vielen Jahren. Das ist nichts Neues. Und das sind sozusagen nur die größten Probleme. Dafür haben wir jetzt auch gar nicht über Munition geredet. Boris Pistorius, Verteidigungsminister, sagt, wir brauchen ungefähr 20 Milliarden Euro bis ins Jahr 2031 für neue Munition. Dann kommen die Personalkosten dazu. Also es läppert sich.
Sagt Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio. Ich danke dir fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen ist ja alles vorbei, Aschermittwoch. Und Karneval hat sich damit erstmal wieder erledigt. Und jetzt mal ehrlich, neben Kamelle fangen, tanzen, singen, haben einige von uns sicher so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bier getrunken. Und wer das auch noch seit 6 Tagen gemacht hat, der leidet wahrscheinlich spätestens morgen. Aber wie lange braucht der Körper eigentlich, um nach so roundabout 6 Tagen Eskapade wieder klarzukommen? Anna-Katharina Küsters aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Gib mir mal eine Tageszahl. Braucht man einen Tag, eine Woche, vielleicht auch einen Monat?
Grundsätzlich kannst du sagen, dass nach etwa 36 Stunden der Alkohol aus dem Körper raus ist. Du kannst ihn dann zum Beispiel übers Pusten bei einer Verkehrskontrolle nicht mehr nachweisen. Was aber noch länger im Körper bleibt, das sind die Alkoholabbauprodukte. Und die sind je nachdem, wie exzessiv du getrunken hast, nach 7 bis 10 Tagen dann meist aus dem Körper verschwunden. Das ist aber auch immer ziemlich individuell. Was aber feststeht, ist, dass Frauen länger brauchen, um sich zu regenerieren.
Wieso ist das so?
Ja, das hängt mit den körperlichen Voraussetzungen zusammen. Ulrich Kemper von der Klinik für Suchtmedizin im LWL-Klinikum in Gütersloh erklärt den Unterschied so.
Erstens haben Frauen weniger Enzyme, also Enzyme sind die Chemikalien, körpereigenen Chemikalien, die den Alkohol abbauen. Und dann hängt die Alkoholverträglichkeit und damit auch der Abbau jetzt nicht unmittelbar vom Körpergewicht ab, sondern letztlich vom Wasseranteil des Körpers. Und der ist eben bei jemand, der 85 Kilo wiegt, größer als bei 65 Kilo wiegenden Menschen.
Also bist du größer und schwerer und Männer sind im Durchschnitt größer und schwerer als Frauen, ist das sowohl beim Alkoholtrinken als auch später beim Regenerieren besser.
Okay, aber 7 bis 10 Tage, um den Körper wieder auf seinen Ausgangszustand zu bringen, klingt ja eigentlich okay.
Ja, grundsätzlich schon. Solltest du jetzt aber zum Beispiel nicht nur in den vergangenen 6 Tagen gut gebechert haben, sondern halt auch in der Zeit davor schon und zum Beispiel jetzt zusätzlich noch Medikamente nehmen oder eine Stoffwechselerkrankung haben, musst du aufpassen. Das kann sich schneller dann zu einer sogenannten Fettleber entwickeln. Mhm. Das heißt, du hast dann einen Leberschaden und bis sich das Organ davon wieder vollständig erholt hat, kann es halt schon mal mehrere Monate dauern.
Das also der Extremfall. Kann ich den Regenerationsprozess denn irgendwie beschleunigen?
Ja, also du kannst deinem Körper auf jeden Fall dabei helfen. Die Ernährung spielt zum Beispiel eine wichtige Rolle in der Zeit nach dem Trinken. Finger weg auf jeden Fall von fettigen Sachen, also mal eine Zeit lang auf Pommes und Burger verzichten und dafür halt eben ein bisschen mehr Gemüse essen und Alkohol und dessen Abbauprodukte sammeln sich außerdem nicht nur in der Leber, sondern in jeder Zelle des Körpers, also zum Beispiel auch in den Haaren oder in den Knochen. Deswegen hat Suchtmediziner Ulrich Kemper noch einen anderen Tipp.
Also muss man sie versuchen, auch aus dem ganzen Körper wieder rauszutreiben und das geht am besten über Sport und ganz, ganz wichtig, viel trinken.
Alkohol hemmt übrigens die Produktion eines bestimmten Hormons, mit dessen Hilfe dein Körper in der Lage ist, Wasser zu speichern. Ohne das Hormon scheidet der Körper ganz viel Wasser aus und ich treib es jetzt mal ein bisschen auf die Spitze. Im allerkrassesten Fall könntest du sogar beim Biertrinken vertrocknen. Also du bist in dem Moment ja nicht durstig und merkst halt nicht, dass du eigentlich Wasser brauchst. Also das Zwiebel hat durchaus seine Berechtigung.
Morgen ist Fasching, Karneval vorbei. Wenn ihr in den vergangenen Tagen vielleicht ein bisschen zu viel gebechert habt, dann trinkt jetzt mal viel Wasser, macht ein bisschen Sport, esst Gemüse. So könnt ihr eurem Körper helfen, schneller wieder fit zu werden. Danke, Anna-Katharina Küsters, für die Tipps.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für sie ist klar, sie hat Gold auch gepackt, weil es Taylor Swift gibt. Das hat sie jetzt Angelina Köhler gesagt.
Natürlich war es Taylor Swift. Ich habe immer mein Lieblingslied Cool Summers, war das letzte, was ich höre. Und dazu gehe ich immer richtig ab. Und ja, das gibt mir einfach viel. Und das gibt mir noch eine richtige Power bis zum Schluss. Und dann, das hat es wahrscheinlich auch ein bisschen gemacht.
Ach, Ihr Lieblingssong vorm Rennen, den hören und richtig abschäken, hat scheinbar funktioniert, denn Angelina Köhler hat jetzt bei der Schwimm-DM in 100 Meter Schmetterling Gold geholt. Und wir haben uns gefragt, wie sehr kann Musik beim Sport pushen? Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner, der hat das für uns rausgefunden.
Angelina Köhler liegt vorne, hat sich jetzt auf dieser zweiten Bahn abgesetzt. Sowohl von Brannis Drossel als auch von Claire Curson. Sie wird das nach Hause bringen auf Bahn 4.
Angelina Köhler ist ein Swiftie. Das hat sie nach ihrem Sieg in Doha erzählt. Vor jedem Rennen sind die Kopfhörer mit dabei. Dann legt sie Cruel Summer auf. Und ab geht's.
Jetzt sind es noch 10 Meter. Die letzten Armbewege, die letzten Armzüge. Angie Köhler vom Anschlag, sie ist da. Gold! Gold für Angelina Köhler. Ist denn das zu fassen?
So, auf Taylor Swift können sich jetzt wahrscheinlich viele Leute einigen. Wozu wir aber laufen oder Fahrrad fahren, das ist natürlich Geschmackssache.
Was bei mir direkt im Kopf kommt, Lara von Fred Again. Der Song pusht eigentlich schon relativ gut beim Sport.
Unterschiedlich, aber irgendwas mit Bass.
Und für viele Leute ist es auch völlig wurscht, ob das jetzt Indie, Techno oder Schlager ist. Hauptsache, das Tempo stimmt.
Ich achte auch beim Joggen eher so drauf, dass der Beat halt zum Laufrhythmus passt. Das finde ich wichtig. Aber ansonsten, worauf ich gerade Lust habe.
Hauptsache was mit guter Laune. Also es gibt auf Spotify viele Playlists, die so Good Mood als Titel haben. Da orientiere ich mich immer dran. Aber ein konkreter Titel fällt mir gerade leider nicht ein.
Was wir aber generell festhalten dürfen, Musik hilft beim Sport. Und das ist nicht nur so ein vages Bauchgefühl, sondern dafür gibt es auch ganz klare wissenschaftliche Beweise.
Absolut. Also wenn man Musik sich so anschaut und natürlich auch hört, kann man beim Training tatsächlich eine unterstützende Wirkung feststellen. Also nicht nur in der Praxis, sondern auch über Studien.
Meint der Sportpsychologe René Pasch.
Und die zeigen ganz doll, dass es motivierende Effekte haben, aber auch eben die Leistung verbessern kann. Das liegt zum Teil natürlich daran, dass Musik so eine Art Stimulus wirkt, der die Aufmerksamkeit steuert und natürlich auch die Stimmung beeinflussen kann.
Es gibt zwar eine Handvoll Sportarten, wo sich dieser Stimulus nicht ganz so stark bemerkbar macht. Zum Beispiel beim Gewichtheben spielt er kaum eine Rolle. Das hat ein Team von Wissenschaftlern aus Verona 2020 in einer Studie festgestellt. Aber gerade bei den Ausdauersportarten wie Joggen oder Fahrradfahren ist Musik eine spürbare Unterstützung. Vor allem schnelle Musik, also Techno oder Punkrock, hatten in dieser Untersuchung einen positiven Effekt. Solche Songs helfen den Sportlern nämlich, sich stärker reinzuhängen und mit einer höheren Herzschlagfrequenz zu trainieren. Und gleichzeitig fühlt sich das Training weniger hart an. Deswegen setzt auch Nationaltrainer Julian Nagelsmann inzwischen auf Musik. Seit ein paar Monaten beschallt er die deutsche Elf beim Training nämlich immer mit ein paar Beats zum Aufwärmen. Auf seiner Playlist stehen dann allerdings keine Techno-Songs, sondern Titel von Dr. Dre. Aber auch von Deutschrapper Contra K.
Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht.
Und gerade bei diesem Song kommt jetzt der Verdacht auf. Es geht dem Bundestrainer nicht allein um den Beat, sondern auch um den Text. Das meint jedenfalls René Pasch.
Naja, zumindest wissen wir, dass Inhalt, also das gesprochene Wort, ist mächtig. Das macht was mit uns, das bewegt uns. Und natürlich spielt dann auch der Text eine große Rolle.
Denn beim Joggen oder Pumpen sind die meisten Leute ja alleine und deswegen im besten Falle auch etwas konzentrierter. Und da kommt dann vom Text auch etwas mehr bei uns an. René Pasch meint aber auch, damit es wirkt, muss es nicht immer der schwere Testosteron-Rap sein.
Aber ich finde, was ganz, ganz wichtig ist, was man sagen sollte, dass diese Lyrik natürlich auch immer eine persönliche Bedeutung hat. Das heißt, ich kann nicht generalisieren und sagen, alle würde das jetzt motivieren als Beispiel. Aber dennoch muss man sagen, dass Texte wie Durchhaltevermögen und Erfolg dazu beitragen kann, dass ein Spieler sich mehr engagiert, aber auch eine tiefere Verbindung zur Aktivität herstellt.
Also, Musik und Sport, das passt gut zusammen. Nicht nur für Angelina Köhler. Was die jetzt allerdings noch nicht verraten hat, ob ihre Kopfhörer auch wasserdicht sind und ob sie sie im Becken mit dabei hat.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.